Ich hatte noch ein, zwei Sachen, weil auch das vorhin so im Gebet kam mit der Nachfolge. Das will ich mal noch anschließen. Und zwar habe ich diese Woche gelesen, Lukas Evangelium, könnt ihr mal aufschlagen. Kapitel 14, Vers 25. Und mir kam das so, weil wir vorhin auch im Lobpreis so gebetet hatten, dass der Herr wirklich uns einbaut und irgendwo jeder seinen Platz findet und hat. Und das hängt ja wirklich damit zusammen, wie wir nachfolgen oder wie wir Jesus folgen. Und das, die Verse, die wir hier haben, die sind wahrscheinlich irgendwie nicht neu. Wenn jemand, Vers 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen, konnte nicht vollenden. Oder welcher König, der aussieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande sei, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Salz nun ist gut, wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll das gewürzt werden? Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wir sind so ganz kurz ein paar Gedanken dazu gekommen, dieses Vater und Mutter hassen und, sagen wir mal, die Verwandtschaft hassen, wenn du es jetzt mal zusammenfassen willst. Vers 26, Brüder, Schwestern, Kinder, Frau. Dazu aber auch sein eigenes Leben. Und ich habe ein Stück drüber nachgedacht und ich meine, wir wissen alle, dass Gott jeden Menschen liebt und dass wir jetzt nicht voller Hass auf unseren Vater einprügeln oder auf unsere Frau oder auf unseren Mann. Das ist klar. Aber ich glaube, das hängt in diesem Zusammenhang, was wir auch jetzt erst auf der Bibelschule gelehrt haben, diese seelische Beziehung nicht zu haben, dieses seelische Dranhängen nicht zu haben, das zu hassen, dass die Art und Weise, den Anspruch auf den anderen, indem man von ihm irgendwas erwartet oder verlangt, was er nicht geben kann, sondern das wirklich an Jesus zu hängen. Wenn wir uns so an unsere Verwandtschaft hängen, wenn wir uns so in unserer Familie, in Mann oder Kinder so ranhängen, dann können wir nicht Jesus nachfolgen. Also heißt, solche seelischen Bindungen sind letztendlich, wenn du sagst, ich will Jesus nachfolgen, das echte Hindernis, dass du nicht Jesus nachfolgen kannst. Und also das würde ich unter Hassen verstehen. Und indem man das erkennt und sich davon abwendet, glaube ich, dass man das mit dem Kreuz bezeichnen kann, weil dann bist du echt in der Position, dass du dich selbst verleugnest. Sagst, ich wollte das eigentlich. Aber das Kreuz ist okay. Das ist, ja, genau. Das bedeutet, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse echt ans Kreuz bringen und sagen, du, Jesus, gibst uns das. Wenn wir das tun, dann kann Jesus wirklich unser Leben reich machen. Dann kann das, was wir wirklich brauchen für unser Herz, das, was wir uns wünschen, echte Befriedigung, kommt dann von ihm. Dann kommt als nächstes der Zusammenhang mit dem Turmbau. Vers 28 geht's weiter, dass wenn einer einen Turm bauen will, dann muss er vorher mal gucken, ob er genug Geld hat. Wir haben letztes Jahr einen Hof gebaut, haben auch geguckt, ob wir genug Geld hatten. Gut. Wir hatten dann genug Geld, aber das war ein Wunder. Genau. Aber was, Jesus spricht ja in dem Bild, ne? Jesus ist ja in jedem Moment seines Lebens prophetisch gewesen und auch das ist ja einfach ein Bild dafür. Und ich glaube, dass wir die Kosten überschlagen für das, wie wir Jesus nachfolgen, bevor wir es tun, auch vielleicht bevor wir uns taufen lassen oder so, dass wir sagen, ich investiere alles, was ich habe. Ich halte nicht zurück, ich investiere mich ganz. Und das ist irgendwo der Preis der Nachfolge, dass wir alles investieren, was wir haben und dass es keine Kompromisse gibt. Und dann kommt das andere, dass mit diesen in Krieg ziehen, die nächste Sache, ab Vers 31. Und da dachte ich, na gut, also was hat denn das jetzt mit Nachfolge zu tun? Und ich denke, wenn man es jetzt im Bild sieht, sagt man, Gott ist der, der stärker ist. Und wenn wir gegen Gott kämpfen, indem, dass wir unsere Ansprüche geltend machen, wie wir es aber haben wollen, wie die Bedingungen unserer Nachfolge auszusehen haben, dann werden wir garantiert verlieren. Und es ist gut, sich vorher das auszumalen und zu sagen, ja, Gott, du bist stärker. Die Friedensbedingungen von Frieden kommen immer von dem, der stärker ist. Also von Gott. Und die der Frieden kommt dann, wenn wir uns demütigen und die Bedingungen oder die Art und Weise, wie Gott will, wie Jesus will, dass wir ihm nachfolgen, annehmen. Sagen, okay, das sind deine Friedensbedingungen. Unter den Bedingungen habe ich Frieden. Und das ist eine gute Sache. Das ist, wogegen eigentlich letztendlich unser natürlicher und alter Mensch kämpft, solange wie er kann. Und was im Galaterbrief steht, dass wir unseren alten Mensch kreuzigen müssen. Und das ist der Kampf, der immer stattfindet, bis Jesus wiederkommt höchstwahrscheinlich und wir das ganz überwinden können. Und wenn uns irgendwo dort Frieden fehlt und wir denken, naja, ich folge zwar Jesus noch, aber irgendwie mit dem Frieden ist nicht so doll, dann gucken wir an die Friedensbedingungen, die Jesus uns gegeben hat. Du, wenn wir kapitulieren, wenn wir sagen, ja, du gibst mir Frieden, du bist mein Frieden und ich gebe mich dir hin, dann kann das kommen, was er hat. Und der Vers 34 mit dem Salz, das ist gut, aber wenn es das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Und ich denke, die Kraftlosigkeit kommt eben dort, wo man Kompromisse macht, dort, wo man halbherzig ist und wo diese Bedingungen, die Jesus uns gibt, für Nachfolger einfach ersetzt werden, sag ich mal, mit unseren eigenen Vorstellungen, mit unserem eigenen Lebensort oder wie auch immer wir es machen wollen. Und ich glaube, dass wirkliche Kraft dort kommt, wo man Kompromisse aufgibt und echt das nimmt, was der Herr uns gibt. Und ich glaube nicht, dass das jetzt und nachher fertig ist, sondern dass wir da unser Leben lang dran ackern und arbeiten. Und das ist hoffnungsvoll, weil der Heilige Geist ist bei uns und der hilft uns, dass wir das machen können. Genau. Das war's, was ich sagen wollte.
Das, was der Christian erwähnt hat und gesagt hat, dass es eben Bedingungen für unsere Nachfolge gibt und dass wir da Dinge auch ihren Preis haben, hat mich an eine Bibelstelle erinnert, die vorhin im Lobpreis kam. Also ich selber habe heute auch keine Predigt vorbereitet oder irgendetwas, wo ich sagen kann, weil ich an manchen Stellen auch in der letzten Woche irgendwie mir schwer fiel, einen klaren Gedanken zu fassen. Aber Gott hat uns oft geholfen und ich möchte euch darauf hinweisen. Ich denke, dass ich greife da einen Bibelvers auf aus dem Römerbrief, der vor uns im Lobpreis vorgelesen wurde. Und ich glaube, das hat was mit uns zu tun. Und das ist nicht einfach nur ein schönes, schmückendes Beiwerk, wie das Lobpreisteam eben mal ein schönes Lied raussucht, was uns allen gefällt. Hat der eine oder andere, der willmutig ist, liest dann hier mal eine Bibelstelle vor, weil das alles so schön rund und so schön erbaulich ist. Und ich glaube, Gott will mit diesen Sachen zu uns reden. Dass wir die Ohren aufmachen und dass wir sagen, oh, das hat was mit mir zu tun. Und deswegen möchte ich diese Stelle, ich habe die dann aufgeschlagen, ich sage sie dann nochmal an, möchte ich die mal vorlesen und möchte das ein bisschen, das habe ich mir irgendwie, dieser Gedanke kam mir gerade so, ein bisschen sagen, das euch als Hausaufgabe mit nach Hause zu geben, zu sagen, wir lesen alle mal diese Stelle durch und betrachten das mal mein Leben. Und das, was in der Bibel steht, passt das überein? Denke ich so und handle ich so? Und ich bin sehr froh, dass das in der Bibel steht und dass das jetzt nicht wieder irgendwas ist, wo man sagt, na, das hat er sich wieder selber ausgedacht. Und das Ziel ist ja Veränderung. Das Ziel ist ja, dass der Heilige Geist jeden Einzelnen von uns an der Stelle, wo er steht, verändern möchte. Und die Bibel sagt auch, wie das geschieht, dass wir verändert werden. Das geschieht, indem wir ihn anschauen. Und da wir jetzt irgendwie keine Statue haben und kein inneres Bild oder irgendetwas, gibt es ja etwas, also das nehme ich aus dieser
Korinther- oder Hebräerstelle,
ich weiß nicht, indem wir ihn anschauen, werden wir verändert. 2. Korinther, okay. Also eine absolut einfache und richtige biblische Möglichkeit, ihn anzuschauen, ist, in sein Wort zu schauen. Das ist eine ganz klare Sache, wenn ich sage, wie funktioniert denn das, Gott anschauen, da ist er nicht da, ich kann ihn doch nicht sehen und hast du ein Bild inne stecken oder hast du eins in der Brieftasche oder was denn, das habe ich auch nicht, sondern eine Möglichkeit, vielleicht gibt es noch viele mehr, da fehlt uns einfach der Erkenntnis, was es noch alles gibt, um Gott anzuschauen. Aber eine Möglichkeit ist, wir schauen in sein Wort. Und wenn wir in sein Wort schauen, schauen wir ihn an und wenn wir dann sagen, das, was hier drin steht, das ist wahr und das ist richtig und das halte ich jetzt mal vor mein Leben wie einen Spiegel und sage, stimmt oder stimmt nicht. Und wenn wir so ehrlich sind, dann werden wir verändert, weil das muss. Also wenn wir das ehrlich meinen, muss das eine Wirkung haben in unserem Leben. Und ich habe mich jetzt auch getraut, diesen Bibelstelle und auch aus der Kalten, auch wenn das nicht vorbereitet ist, euch nochmal zu bringen. Weil ich glaube, der Heilige Geist gibt uns Bibelstellen zum Beispiel im Lobpreis, weil er will, dass wir da drauf hören, weil er will, dass uns das verändert und dass das was mit uns macht. Und ich weiß nicht, wer die Bibelstelle noch gehört hat aus dem 15. Kapitel von Römer und ich habe das drumherum gelesen, Römer Kapitel 15. Und ich möchte da die ersten 7 Verse lesen. Und möchte nichts weiter, dass das jeder von uns mit nach Hause nimmt und sagt, wie steht's mit mir, mit meinem Leben? Lebe ich biblisch oder lebe ich nicht biblisch? Ich lese das mal im Zusammenhang und dann gebe ich mal noch 2, 3 Gedanken weiter zu verschiedenen Versen, die mir gekommen sind. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Denn jeder von uns soll seinen Nächsten Gefallen zum Guten, zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst Gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnungen fassen. Und jetzt kommt der Vers, der vor uns auch vorgelesen wurde. Der Gott des Ausharren und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Ich möchte, dass wir diese Verse eben nicht so schnell wieder weglegen, sondern mal so ehrlich zu uns selbst sind und sagen, ist das so und lebe ich das auch so in den Stellen, an den Stellen in meinem Leben, wo es mir eben schwerfällt. Nicht einfach so als fromme Floskel, ja, die Starken haben die Pflichten und Gebrechen der Schwachen zu tragen. Also ich bin schwach, bitte tragt mich mal. Ist schön, ist nicht ganz unbiblisch, steht ja hier auch so, aber ich möchte euch mal auffordern, betrachtet euch mal, in diesem Bibelvers bitte ich euch mal zu betrachten, nicht eure schwache Seite, wo ihr schwach seid und das Tragen der anderen einfordert, sondern wo sind eure starken Seiten? Und jeder von uns hat starke Seiten. Und ist jeder von uns bereit, mit seinen starken Seiten die Gebrechen der Schwachen, oder in der Fußnote steht bei mir, die Schwächen der Schwachen oder die Schwächen der anderen zu tragen. Ich meine, das ist absolut angenehm, wenn ihr alle meine Schwächen tragt. Aber das funktioniert nur dann, wenn ich auch eure Schwächen trage und ertrage. Und so funktioniert das unter uns mit jedem. Und das sagt die Bibel, das ist jetzt nicht irgendwie eine fixe Idee von mir oder so, das ist nur Wort Gottes. Dort, wo du stark bist, müssen wir die Schwächen der anderen ertragen und nicht Gefallen an uns selbst haben. Was heißt Gefallen an uns selbst haben? Das ist das ganze Gebiet meines Egos, meins Ich. Mir geht's nicht gut genug, ich bin verletzt, mir ist wehgetan worden, ich mich meiner mir. Ja, lieber Gott, segne diese vier. Das, wenn wir das Wort Gottes anschauen, wenn wir das anschauen wie in einem Spiegel, das auf unser Leben legen und sagen, wo trage ich die anderen? Wo ertrage ich die Schwächen der anderen? Wo bin ich bereit, auch mit den Schwächen der anderen umzugehen? Das heißt nicht, die Schwächen der anderen auf ewig und drei Tage stehen zu lassen. Es ist auch eine Herausforderung, an diesen Dingen irgendwann mal zu arbeiten. Aber erst einmal beginnt das mit Annahme und zu sagen, wir gehen miteinander. Denn jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen zum Guten und zur Erbauung. Gefällst du jeden in der Gemeinde zum Guten und zur Erbauung? Guckt euch selber an, wie viel Erbauung bin ich für den anderen in der Gemeinde? Nämlich nur das ist die Erbauung, die wir haben. Wir können die Erbauung nicht einfordern, sondern wir müssen die uns gegenseitig geben. Das ist immer schön gesagt, aber wo sollten die herkommen? Wenn wir 200 Leute in der Gemeinde sind, wo 200 Leute sind, die Erbauung einfordern, wo soll die denn herkommen? Aus der Welt? Kommen die nicht. Die kommen von uns. Es beginnt damit, dass 200 Leute bereit sind, andere zu erbauen. Und wie viele Leute erbauen dich dann, wenn du in einer Gemeinde bist, wo 200 Leute sind, die bereit sind, andere zu erbauen? Dann hast du 199 Leute, die dich erbauen. Ganz einfach. So funktioniert das, weil von uns was ausgehen muss. Und dass wir nicht unsere Dinge vor uns hertragen oder irgendwie sagen, der andere darf mal bitte jetzt kommen. Und das Vorbild ist Jesus Christus, Vers 15, Vers 3, denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Das hat mich zuvor so ein bisschen gesagt, oh, was ist denn das jetzt wieder für komplizierter Satz? Die Schmähung derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Dieser Satz kommt aus dem Alten Testament, aus den Psalmen, und das hat David gesagt, in einer Situation, wo er gesagt hat, das Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Ich bin eifrig gewesen für dein Haus und ich habe gesagt, das ist Wahrheit Gottes und dafür kriege ich jetzt auf die Fresse. Das sind die Schmähungen. Weil David, ihr könnt das dann nachlesen, zu Hause habe ich, wie gesagt, bin da jetzt nicht so vorbereitet, aber im Psalm 69, Vers 10, er sagt, ja, diese Schmähungen, weil ich eifrig war, die sind jetzt auch auf mich gefallen. Und so ist es ja Jesus dann auch gegangen. Das war ja nichts weiter wie eine prophetische Vorausschau auf Jesus selber. Das Eifer für den Vater gegen das Gesetz, gegen diese Entfernung, trotz aller Religion, gegen das hat er gesagt, dass der Eifer für den Vater hat Jesus am Ende eingebracht, dass er geschmäht wurde, am Ende, dass er getötet wurde, dass sie ihn ans Kreuz genagelt haben. Und jeder, der eifrig ist für die Wahrheit des Herrn, steht in der Gefahr, dass die Schmähungen ihn auch treffen. Und Jesus hat's getroffen, David hat's getroffen, könnte durchaus sein, dass es dich auch trifft, wenn du ehrlich bist. Wenn du sagst, das sind für mich große Glaubenshelden, große Vorbilder, kann ich dir so ziemlich versichern, dass wenn du für die Wahrheit des Wortes Gottes einstehst, dass dich auch Schmähungen treffen. Und deswegen sagt die Bibel, fordert uns Gott hier auf, wir müssen so leben, dass wir den Nächsten gefallen und den Nächsten erbauen. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schrift in Hoffnung fassen. Also, das, was im Wort Gottes in der Bibel steht, was zuvor aufgeschrieben wurde, dient zu unserer Belehrung. Also das ist das, was ich heute hier vorlese, dient zu deiner Belehrung, alles das, was vor deiner Geburt aufgeschrieben wurde. Also all die Stellen in der Bibel, die vor deiner Geburt aufgeschrieben wurden, dienen zu deiner Belehrung. Jetzt können wir kurz überlegen, wie viele Stellen wurden vor deiner Geburt aufgeschrieben? Alle. Sehr schön. Richtige Antwort. Also sind alle Stellen der Bibel für uns zur Belehrung, dass das was macht mit unserem Leben. Es gibt nicht eine Stelle, die wir ausklammern können, wo wir sagen können, ja schön, also ich bin nicht aufgefordert, so zu leben, dass ich den anderen erbaue. Das können die anderen mal machen. Sollte die Stelle nach deiner Geburt aufgeschrieben sein, dann darfst du sie rausstreichen aus deiner Bibel. Ist das nicht der Fall, dann halte dich danach. So einfach geht das. Das ist Wort Gottes, das ist Bibel. Und das brauchen wir, sonst gehen Beziehungen kaputt. Und das Ziel, wenn wir so leben, ist das nicht, weil Gott sagt, ich habe euch auf dem Kicker, ich will es euch so schwer wie möglich machen, sondern Gott sagt, dass wenn ihr in diesen Beziehungen, wenn ihr in dieser Art so biblisch lebt, dann ist das, was in der Bibel steht, was euch belehrt, das ist geschrieben für euren Trost, andere Übersetzung, Zuspruch oder Ermutigung und wir können daraus Hoffnung fassen. Und das ist das, was wir viele brauchen und vielen Leuten schnell abhanden kommt. Kein Zuspruch, keine Ermutigung, keine Hoffnung. Wenn wir uns aber nicht nach dem halten, was die Bibel sagt, wenn wir uns nicht belehren lassen von der Bibel, dann gibt es keinen Trost, keinen Zuspruch und keine Ermutigung und Ermunterung. Wenn wir aber sagen, das, was hier geschrieben ist, was hier vor meiner Geburt aufgeschrieben ist, was zuvor aufgeschrieben ist, was für mich gilt, ich will mich danach richten, nach dem besten Wissen und Gewissen und dort, wo ich Fehler mache, will ich bereit sein, einen neuen Anlauf zu machen, weil es gibt Vergebung, es gibt die Kraft Gottes. Und wenn ich das mache, dann ist das aufgeschrieben, damit du getröstet wirst, damit du Zuspruch hast, damit du ermutigt bist zum Weitergehen. Und wenn wir diesen Trost, wenn wir so leben, nach dem Wort Gottes, dann kommen wir zu diesem fünften Vers, dass unser Gott uns das auch gibt, untereinander eins und eines Sinnes zu sein, Christusgemäß. Und dieses eine Sinnes sein ist nicht das ist nicht irgendwie eine Gabe, die vom Himmel fällt, sondern eines Sinnes sein ist ein Resultat, wie ich mit Dingen aus dem Wort Gottes umgehe, wie ich lebe. Wir brauchen nicht beten, Herr, gib uns eines Sinnes zu sein, sondern wir müssen sagen, Herr, lass mich so leben, wie es dein Wort sagt. Und dann daraus folgt, wir sind eines Sinnes. Das ist eine logische Folge, wenn ich so lebe, dass ich sage, ich will so leben, dem anderen zum Gefallen und zur Erbauung. Ich will so leben, dass ich mit denen, dort wo ich stark bin, die Schwachen und die Schwächen des anderen mittrage. Dann kommt als Resultat das raus, dass wir untereinander eines Sinnes sind. Und ich habe gesagt, wir nehmen das mit als Hausaufgabe. Und dort, wo wir untereinander nicht eines Sinnes sind, lest das durch, schreibt euch auf den Zettel, mit wem bin ich eines Sinnes, mit wem bin ich nicht eines Sinnes, und dann fragt dem Heiligen Geist, was ist dort zu tun? Das kann unterschiedlich aussehen. Das kann das können Sachen sein, ich muss jemand vergeben. Das kann sein, ich muss mit jemandem ein Gespräch führen. Das kann sein, ich soll nur für jemanden in der Fürbitte einstehen. Was auch immer. Aber dort, wo wir nicht eines Sinnes sind, untereinander, befinden wir uns außerhalb des biblischen Bodens. Und wenn wir uns außerhalb von der Bibel befinden, dann kann man Gemeinde abschließen. Gemeinde funktioniert nur, wenn wir alle gemeinsam auf dem biblischen Boden sind und dann sagen, hier, Herr, nicht eines Sinnes zu sein. Es kann Phasen geben, wo ich sage, du, jetzt muss ich mal nachfragen. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Das meine ich jetzt nicht. Das ist nicht so eine pauschale Gleichmacherei. Hilfe, ich darf jetzt nicht sagen, dass ich anderer Meinung bin. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass Menschen, die den Herrn folgen und von Neuem geboren sind, die sind vom Grundsatz her, vom Mainstream, die sind eines Sinnes, weil die gleichen Ziele haben, die gleichen Motivationen im Herzen tragen und sagen, ich vergebe dir, ich weiß, weil mir vergeben ist, kann ich anderen vergeben, weil ich getragen werde, kann ich andere tragen und so weiter. Das, was ich alles schon gesagt habe. Damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie euch Christus angenommen hat. Zur Ehre Gottes. Und darum geht's. Wenn wir Gemeinde sind und miteinander auch nach außen hin ein Zeugnis sind, dann soll das was zur Ehre Gottes sein. Und dort, wo wir nicht eines Sinnes sind, dort, wo wir nicht so leben, wie das Wort Gottes das sagt, dann sind Dinge sichtbar, die nicht zur Ehre Gottes sind. Und das soll nicht sein. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Denn jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Der Gott des Ausharren und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Jesus Christus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Amen. Gut. Das ist das, was mir dazu eingefallen ist, vorhin, wo dieser Vers halt im Lobpreis kam. Also würde ich sagen, dass wir das an dieser Stelle gut sein lassen. Ich würde es vielleicht gut finden, richtig finden, dass wir nochmal zusammen beten, das nochmal Gott sagen und sagen, Herr, hier gibt es etwas, das ist dein Wort. Und wenn wir dort gemeinsam diesen Maßstab leben und sagen, oh Gott, ich bin froh, dass es so ist und dass es gut ist, dann sollt ihr erfreut und ermutigt in die nächste Woche gehen. Und wenn ihr merkt, dort sind Sachen, Mensch, hier sollen sich Dinge ändern, dann habt Mut, lasst euch vom Heiligen Geist bewegen, Schritte zu gehen, dass wir als Gemeinde im ganzen Umfang auf dem biblischen Boden bleiben. Weil alles andere ist Schauspielerei und das wollen wir alle nicht. Okay, lasst uns nochmal zusammen beten. Vater, du siehst, dass wir manchmal die Dinge schnell übergehen und ich bin dankbar, dass du das uns heute gesagt hast, im Lobpreis, dass wir einander annehmen sollen und das ist nicht irgendwie umsonst und das kommt nicht irgendwie, weil das sich einer eingebildet hat, sondern weil das dein Reden ist zu uns. Und wir danken dir, dass wir dein gutes Wort haben, dass wir dein Wort haben, wo wir miteinander uns drauf besinnen können und uns darauf einstellen können und sagen, das ist dein Wort, das ist wahr und das funktioniert. Und zum Schluss werden da alle aufgebaut sein. Wenn wir gemeinsam in deinem Wort leben, dann gibt es nicht die Sieger und die Verlierer. Und da gibt es nicht die, die immer Recht haben und die dann immer die Opfer sind. Sondern du bist ein vollkommener Gott. Du bist erfüllt von Gerechtigkeit. Du bist erfüllt von Annahme, von Liebe, von Sanftmut. Du bist erfüllt von Wahrheit und wir brauchen dich. Wir brauchen dich, dass wir zusammen Gemeinde sind zu deiner Ehre. Und wir geben dir das Recht, dort heranzurühren, was wir tief im Inneren vergraben haben, wo wir nach außen eine andere Meinung dokumentieren, wie es aber innerlich es anders aussieht. Wir wollen das nicht. Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe, dass wir uns einander tragen, dass wir die Schwachen, dass wir dort, wo wir stark sind, die Schwächen der anderen tragen, dass wir leben zum Gefallen einander, dass wir so leben, dass wir einander gut tun. Vater, das ist etwas so Besonderes. In der Welt ist der Egoismus großgeschrieben, in der Welt ist das Hauptsache ich so groß und wir wollen als Gemeinde diesen entscheidenden Unterschied machen, weil es um dich geht. Und wenn wir zuerst schauen, dass dir Ehre bereitet wird, dann wird es uns gut gehen. Wir wollen dich bitten, dass du uns da hineinnimmst, dass wir diese Bibelverse mit nach Hause nehmen, dass wir das nicht einfach abtun und sagen, ja, das waren auch nette Worte, sondern wir wollen das mitnehmen und sagen, Herr, das ist dein Wort. Und wenn wir dein Wort anschauen und auf uns anwenden, dann werden wir verändert. Und wir beten um die notwendige Veränderung und dort, wo das bei einem jeden von uns in unserem Leben nötig ist. Wir danken dir, dass du uns ermutigst, dass diese Veränderungen nicht zu unserem Schaden, sondern zu unserem Besten sein werden. Danke, dass wir heute Morgen von dir trinken, von dir empfangen konnten, von dir nehmen konnten. Und wir stellen das als allererstes auf den Thron. Du bist gut, von dir kommt Gutes und du tust uns gut. Wir danken dir, dass wir von dir das empfangen dürfen und dass du treu bist zu einem jeden von uns. Du bist treu, du kommst zu uns, du hilfst uns weiter. Und wir vertrauen dir. Du bist das Haupt deiner Gemeinde. Und du schützt deinen Leib. Und du lässt uns stark sein. Amen.